durch die Gemeinde, den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben wird. Das steht in Epheser 3, Vers 10. Das ist ein sehr, sehr langer Satz von Paulus. Da geht ein paar Verse zuvor los. Da schreibt er, ihm ist die Gnade gegeben, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Und wir können letzten Endes alles, was die Apostel als ihren Auftrag beschreiben, auf uns als Gemeinde beziehen, weil wir in der letzten Zeit leben und die Gemeinde diesen apostolischen Auftrag hat und auch als Körperschaft leben soll. Und deshalb ist es nicht nur eine Information für uns, was für eine tolle Berufung der Paulus hatte und wie stark das war und was er halt für ein besonderer Mensch gewesen ist, sondern das ist alles gleichzeitig Arbeits- und Existenzbeschreibung für uns als Gemeinde. Den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Und das bedeutet nicht nur, dass wir predigen oder lehren, und das werden auch, denke ich, in der Zukunft nicht ausschließlich alle von uns tun, aber es gibt sehr viel mehr Wege und Arten, den Reichtum des Christus zu verkündigen mit unserem Leben, mit unseren Auffassungen, mit dem, was wir sind. Und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Das Geheimnis des Christus war verborgen, bis Jesus Mensch geworden ist und Gott sich durch Jesus offenbart hat. Und das Ganze hatte zum Ziel, dieser Inhalt des Vers 10, damit jetzt, immer wenn der Bibel steht, jetzt gilt es aufzumerken, jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Und das Ganze ist nach dem ewigen Vorsatz oder Plan oder dem ewigen Vorhaben Gottes. Den hat er verwirklicht in Christus. Das ist unser Auftrag. Und Paulus hat mal an der Stelle geschrieben, es macht ihn nicht verdrießlich oder traurig, immer dasselbe zu schreiben. Und mir geht es ähnlich. Und deshalb ist ja der Widerstand gegen diese Tatsachen ist vor allem auf dieser Ebene des Müde- oder Mattwerdens oder des sich einstricken Lassens in das alltägliche Dasein hier. Und wir brauchen regelmäßig da Ermahnung und irgendwie wieder neue bewusste Entscheidungen. Also es ist eine Quelle von Kraft, wenn wir unseren tatsächlichen Auftrag im Auge behalten und den auch verfolgen. Das ist keineswegs so, dass wir dadurch erschöpft werden, sondern das ist eine Quelle der Kraft. Ich kann das bezeugen von mir, dass wenn man sich aktiv vorwärts bewegt in dem, wozu ein der Herr berufen hat, dass das nicht auslaugt. Ich bin von einigen von euch in der Vergangenheit gefragt worden, ob mich das nicht extrem anstrengend, so viel unterwegs zu sein. Und wir hatten vor kurzem mal resümiert, dass wir dieses Jahr schon doch in allerhand Ländern gewesen sind, eigentlich jeden Monat woanders. Und es laugt mich keineswegs aus. Und ich möchte einfach daran erinnern, dass wir diesen Auftrag haben. Ich möchte auch ganz neu die Männer hier unter uns rufen, dass wir in solchen Zeiten, wie wir eben hatten, stärker unseren Auftrag wahrnehmen. Die Bibel sagt, dass die Männer mit erhobenen Händen beten sollen an den Orten, zum Beispiel an diesen Ort hier, und dass wir unseren Auftrag da wahrnehmen. Und wir brauchen da, denke ich, ein ganz bewusstes Umschalten. Wir kommen nicht zum Gottesdienst, um mal zu warten, was denn geschieht, sondern wenn solche Zeiten sind, wo die Führung des Geistes Gottes ziemlich klar und eindeutig ist und man nicht mehr ganz viel überlegen muss, wo geht denn das eigentlich hin oder was ist denn jetzt so richtig dran? Es war sehr klar, was dran ist, nämlich, dass wir die Herrschaft des Christus erheben, auch über all dem, wo wir sehen, dass Dinge in unserem Land laufen, die sehr finster sind und aus der Hölle kommen. Und da bitte ich euch, dass wir unseren Auftrag stärker wahrnehmen und dass auch wir Männer dort hineingehen und dass wir beten, dass wir Schriftstellen bringen und das Wort Gottes von hier ausrufen. Es ist ein Weg, ein Ort, wie die Weisheit Gottes bekannt gemacht wird und zu erkennen gegeben wird. Das Reich Gottes wird gebaut durch Worte. Diejenigen, die länger bei uns sind und auch die Seminare gehört haben, wo der Hartwig bei uns war, ich denke, wir haben da ein starkes Fundament. Das Reich Gottes wird gebaut durch Worte. Worte müssen gesprochen werden aus unserem Mund. Es ist so eine List des Feindes, die Christenheit in dieser Idee zu halten, Gott ist allmächtig und er wird tun, was er tun will, wenn er es denn dann tun will. Und es ist unergründbar und unermesslich für uns herauszufinden, wann da der Zeitpunkt ist und sich der allmächtige und unerreichbare Gott denn bewegen wird. Das ist nicht aus dem Wort. Es braucht unsere Proklamation, es braucht unser Ausrufen des Wortes und unser Ausrufen von Wahrheit, damit der Heilige Geist mit diesen Worten auf Reise geht und wirkt. Wir können bewusst Wort losschicken, um zu tun, was es sagt. Aber die müssen kommen aus unserem Mund. Es reicht nicht, dass wir die ganz bescheiden und demütig an unserem Platz denken, leise denken. Worte werden gesprochen. Und das sehen wir in der Schöpfung, dass alle Dinge in Existenz gekommen sind durch das Wort, was Gott gesprochen hat. Also das ein Ruf an uns und besonders an uns Männer. An die Männer, wo eine 4 oder eine 5 vorne dran steht. Bitte wacht auf, es ist Zeit. Und bitte lasst uns fertig werden mit dem Gedanke, das ist jetzt nicht wichtig oder das passt vielleicht nicht hin oder ich weiß auch nicht. Lasst uns doch aus dem Laufgitter raussteigen jetzt. Geistlich gesehen. Es gibt da jetzt moderne Laufgitter, wo sowieso schon ein Ausgang eingebaut ist. Also aus unserer Kindererfahrung würde ich das nicht empfehlen. Aber es gibt auch Kinderbetten, wo man Staub rausnehmen kann, ne? Habe ich auch gesehen. Ja, lass uns da rauskommen. Wir müssen tiefer hineinkommen. Wir waren auch schon tiefer an diesen Stellen und Gott hat da noch wesentlich mehr für uns. Der geistliche Boden muss vorbereitet sein, dass hier in unserem Glaubenszentrum der Herr sich verherrlichen kann. Und da muss vorbereitet sein durch Proklamation und Gebet. Da muss vorbereitet sein durch das Aufrichten der Wahrheit gegen diese Festungen der Lüge und des Betrugs. Und das, was Gott tun möchte, auch dann in Taten, was geschieht hier an, was weiß ich, Seminaren, Versammlungen, Anbetungen, und was Menschen retten wird und heilen wird, noch mehr als bisher. Das Ganze braucht die Vorbereitung des Gebetes. Insofern ist unser Sonntagsgottesdienst auch ein aktiver Dienst, ein aktiver Baustein auf das, was der Herr tun will. Und es liegt mir sehr auf dem Herzen, dass wir keine Zeit mehr verlieren. Den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt soll durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werden. Und dann schreibt Paulus, deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Bedrängnisse für euch, die eure Ehre sind. Ja, lasst uns nicht mutlos werden. Und wenn wir, also ich glaube, dass es besonders eine List des Feindes ist, gegen uns Männer zu kommen mit dem Gedankengut, es ist alles zu viel und ich bin so leer und ich habe keine Kraft mehr. Und irgendwie ist mir das alles zu viel und irgendwie türmt sich da so ein Berg auf. Lass uns das als eine List des Feindes erkennen, uns Männer da aus dem Verkehr zu ziehen, in Passivität zu bringen, in dieses, ja, ich melde mich jetzt erstmal für eine gewisse Zeit ab, innerlich oder geistlich. Wenn wir solche Zeiten haben wie heute, wo der Geist Gottes Wert darauf legt, dass Wahrheiten gesprochen werden, dass die Herrschaft Christi aufgerichtet wird, dann braucht es dieses Zusammenspiel von uns allen, dass am Ende dieses, wie es unser lieber Freund Derek bezeichnet hat, Gebetsorchester erklingt. Und bisher spielt mal dieses und mal jenes Instrument, aber es ist noch kein Orchester. Und wir haben dieses gewaltige Privileg, dass wir viele Leute sind hier. Und das ist in sich schon eine große Ermutigung. Ihr könnt es gerne mal testen und in eine Gemeinde gehen, wo 5 Leute im Gottesdienst sitzen. Das fühlt sich nicht so toll an. Und insofern gibt es da noch ungespielte Instrumente in diesem Orchester. Und es ist wichtig, dass jeder seinen Beitrag bringt und dass wir da Gebete sprechen und vom Geist geleitet vorwärts gehen. Und ich bitte euch, Feigheit abzulegen. Ich empfinde, dass wenn es irgendwie knusprig wird, auch im Gebet, und es gilt, sich mal auch ein Stück aus dem Fenster zu lehnen, dass wir da kneifen. Warum? Wir bewegen uns in dem, wozu der Herr Gemeinde beauftragt hat. Ich glaube, dass wir als Gemeinde hier eine sehr klar definierte Berufung haben und in der wollen wir wandeln. Und das, ja, lasst uns nicht wieder so eine Zeit vorbeigehen und abwarten, was geschieht. Sind da auch einige Leute nicht da, auch einige von den starken Betern unter uns. Und damit wird es irgendwie noch schneller offenbar, dass es dann ein bisschen dünner ist. Lasst uns Feigheit ablegen. Ihr lieben Männer, lasst uns mutig sein. Lasst uns Dinge hier aussprechen im Glauben, die wir sehen wollen. Und wenn wir noch nicht wissen, was wir sehen wollen, dann lasst uns endlich damit anfangen, dass wir uns Gedanken darüber machen, was wollen wir denn hier sehen? Und in letzter Zeit bin ich immer wieder mal auf dieses Gleichnis gestoßen mit dem Samen, der auf verschiedenen Boden fällt. Könnt ihr mir mal kurz helfen, wo das steht? Matthäus 13. Ich lese mal ab 19. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an dem Weg gesät ist. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, da ist es, da das Wort hört und es zugleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, so nimmt er gleich Anstoß. Und bei dem aber unter die Dornen gesät ist, da ist es, da das Wort hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Und ich glaube, dass das etwas ist, womit wir am meisten zu tun haben, dass die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken wollen, was Gott in uns gesät hat und wir dadurch in Gefahr laufen, keine Frucht zu bringen. Und da gilt es, wachsam zu sein, dass wir uns regelmäßig darauf besinnen, was sind die Ziele Gottes und was hat der Herr vor. Es gilt, regelmäßig darüber nachzudenken. Bewege ich mich in dem, was der Herr für mich hat? Bin ich schon an der Decke oder gibt es da noch mehr? Hat Gott noch mehr Dinge mit mir vor? Und bitte, lasst uns da mutig sein und ganz konkret Feigheit ablegen. Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Und dann kommt dieser wunderbare Vers, bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, da ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt. Der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30-fach. Es ist uns Frucht verheißen, wir dürfen fruchtbar sein. Aber dieser Aspekt, sich mit Sorge gefangen nehmen zu lassen oder von dem Betrug des Reichtums, dieses über das gesunde Maß hinaus, sich um das diesseitige, sichtbare zu kümmern. Das bringt uns um unsere Berufung und um unsere Frucht. Das empfinde ich so vom Heiligen Geist her, dass wir im Gebet wieder vorausbauen, proklamieren, im Glauben aussprechen, prophezeien, was der Herr vorhat zu tun. Und diese Phase der Vorbereitung braucht es, dass das ins Sichtbare hineinkommt und dass nicht nur, was heißt nur, die baulichen Dinge geschehen, die wir brauchen, sondern auch das geistliche Fundament, der Unterbau steht, damit es ins Sichtbare, in Existenz kommen kann. Das war für mich persönlich eine Lehre, eine wichtige Lehre, hatte ich ja vor einiger Zeit davon erzählt, dass ich ja jahrelang nicht in den Kaukasus konnte zu der Gemeinde dort und dass mich das innerlich über Jahre bewegt hat und ich da über Jahre Zeit genommen habe, dafür zu beten. Und dass wir dann, als wir da waren, ich glaube, es war im April, ja, Gott uns so gebrauchen konnte, eine fast zerstörte Gemeinde wieder zu beleben. Und dieser Zusammenhang ist mir deutlich geworden, das war nur möglich durch diese lange Zeit des Gebets in der Vorbereitung. Das hat das Ganze vorhergebaut im unsichtbaren Bereich. Und das konnte deshalb dort in Existenz kommen. Und ich glaube, ähnlich ist es hier bei uns. Und so will ich einfach rufen zu Reife und Mut und Kühnheit. Und ein Ablegen von Feigheit und von Passivität und von den anderen machen lassen. Besonders ihr Männer, ihr Leiter, steht auf. Und wenn wir wieder so eine Gebetszeit haben wie heute, betet das Wort und sprecht aus, was ihr hier sehen wollt und lasst den Heiligen Geist unser Gebetsorchester zusammenfügen, damit jedes Instrument, jede Stimme vertreten ist. Und dass wir dort in Reife hineinkommen, dass wir, auch wenn wir viele Leute sind, mit verschiedensten Prägungen und Veranlagungen, doch der Geist Gottes dort in Einheit etwas kreieren kann. Das ist das, was der Geist in uns tun will. Und das wünschte ich mir sehr, dass der Geist Gottes in uns allen überhaupt oder neu entfacht, dass da wirklich unser Herz schlägt. Und dass das uns auf der Seele brennt, dass das uns wichtig ist, unsere Gedanken sich um diese Dinge drehen. Ich freue mich sehr, dass der Herr uns als Gemeinde da ja schon in Dimensionen hat wachsen lassen, die ich erstaunlich finde, dass wir viel Kontakte haben und dass wir viel nach außen wirken und dass wir bei Weitem nicht ja, irgendwie nur auf uns hier und auf unser eigenes Wohlergehen konzentriert sind. Peter und die Becky Franz haben uns das mehrfach gesagt, dass sie das so freut, eine Gemeinde zu finden, die sich für irgendjemand anders interessiert. Aber das, da ist noch viel Luft nach oben. Das ist wichtig, dass der Herr uns dazu gebrauchen kann, seine Weisheit bekannt zu geben. Und bitte, lasst uns das als Feind erkennen. Sorge um die alltäglichen Dinge, ein übermäßiges Kümmern und Befasstsein in Gedanken und Taten um das hier diesseitige Sichtbare um unsere Existenz. Und lasst uns Feigheit ablegen, im Geist voranzugehen und in neue Dimensionen hineinzubrechen, hineinzugehen. Wenn wir lesen, wie Paulus gewirkt hat, dann war das alles andere als feige. Und ich glaube, es gibt Schriftstellen, wo so Aufzählungen sind, die das Reich Gottes nicht sehen. Und da ist auch von Feigen oder von Feigheit die Rede. Das setzt natürlich auch voraus, dass wir in dem Maße mit dem Wort Gottes umgehen, dass der Heilige Geist in Zeiten von Anbetung und Gebet die richtige Registerkarte bei uns ziehen kann. Dass er nicht ins Leere greift in uns. Wenn er durch uns bestimmte Schriftstellen ausgesprochen haben möchte, setzt es natürlich voraus, dass die Schriftstellen in uns sind. Sie da sind. Dass wir die beten. Und das beobachte ich überall dort in der ganzen Welt, wo der Herr sehr stark wirkt und wo das auch sichtbar ist und großer Segen fließt, überall dort wird das Wort gebetet. Und darin sehe ich den Schlüssel und ein Geheimnis. Wir müssen das Wort beten und das Wort anwenden und müssen dort in stärkere, tiefere Dimensionen kommen, das Wort beten und anzuwenden in zielsicherer Weise. Das ist die Art, wie der Herr durch uns wirken möchte. Es ist sein ureigenstes Wesen und es ist seine ultimative, übernatürliche Fähigkeit, dass in dem Moment, wo Gott etwas spricht, es existiert. Und das soll und wird auch durch uns geschehen. Dass wir Dinge beten, die geschehen werden, und zwar mit Glauben. Insofern, es gibt Anbetungszeiten, wo wir den Herrn anschauen und wo wir uns ausruhen vor ihm. Und es gibt Zeiten, wo wir Buße tun, wo wir umkehren, wo wir Sünde bekennen. Und es gibt Zeiten, denke ich, wie heute, wo es in die Richtung gehen soll, dass wir die Größe Gottes aussprechen und dass wir den Herrn erheben über Festungen des Feindes. Und Jesus hat ausdrücklich gesagt, dass er dazu gekommen ist, die Festungen oder die Werke des Teufels zu zerstören. Dazu ist er gekommen. Und nun hat er uns noch ein paar ganz kleine Festungen stehen lassen, dass wir sie in seinem Auftrag zerstören. Ich suche noch eine Schriftstelle im 2. Korinther. Also das möchte ich noch lesen, dass ihr das hört aus dem Wort, das nicht meine persönlichen Ideen sind. 2. Korinther 10, ab 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Das impliziert, dass wir in einem Kampf sind und dass ein Kampf stattfindet. Und die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Zuerst einmal bezieht sich das auf uns selbst, dass wir mit geistlichen Waffen diese Festungen in uns, in unseren Gedanken zerstören, mit der Wahrheit des Wortes. Zum Beispiel Gedankenfestungen wie, ich bin nicht angenommen oder Gott liebt mich nicht oder ich bin nicht wichtig oder was weiß ich. Und wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das betrifft einfach Gedanken, die etwas anderes sagen als die Wahrheit, als das Wort Gottes. Und das leben wir persönlich. Und die Bibel sagt, dass wir in diesem Kampf sind und dass unsere Waffen nicht fleischlich sind, also nicht natürlich, sondern übernatürlich. Und dann darüber hinaus leben wir das und sollen das leben als Körperschaft, als Gemeinde. Dass der Herr kommt und dass der Herr etwas tut. Und in dieser Größenordnung, wie es der Herr möchte. Und das ist gut zu sehen an dem Beispiel, das noch nicht klar genug ist, an dem Dienst von Johannes des Täufers. Dieser Dienst wurde gebraucht, um das Wirken von Jesus vorzubereiten. Johannes war dazu gerufen und ausgestattet, in mächtiger Weise gesalbt. Und er ist aufgetreten inmitten der Gesellschaft, die allenfalls noch in einem starken religiösen Betrieb war, im Tempel und bei den Juden. Und er ist mit dieser einfachen Botschaft gekommen, tut Buße. Und wir können das lesen im Wort, dass er gekommen ist, um den Weg zu bereiten. Er sagt klar von sich selber, dass er gekommen ist, um den Weg zu bereiten für dem, der nach ihm kommt. Und ein Stück hat dieser Dienst etwas mit dem zu tun, was der Auftrag der Gemeinde ist. Dass jedes Tal erhöht wird und jeder Berg erniedrigt wird, damit der Herr kommen kann. Das steht Matthäus 3. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Es musste gepredigt werden, dass das Reich der Himmel nahe gekommen ist. Und das tat er mit großer Macht, mit großer Vollmacht. Denn dieser ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, da spricht Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht gerade seine Pfade. Er aber, Johannes, hatte seine Kleidung von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel und seine Lenden, seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Das ist eine extreme Art zu leben. Und diese Art zu leben für Johannes war notwendig, um in dieser Vollmacht die Botschaft ausrufen zu können, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Das ist ein Sinnbild darauf, dass er absolut keinerlei Zeit und Energie verschwendete, in irgendeiner Weise in den Lebensdingen gefangen zu werden. Das absolut Allernötigste, um zu existieren, weil sein Auftrag für ihn das Wichtigste war. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordan. Und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht und meint nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Johannes spricht hier eine ganz, ganz ernsthafte Warnung aus, dass, wenn es um das Reich Gottes geht und um die Beziehung zum Herrn, es nicht reicht, sich auf seine Herkunft zu berufen. Wir haben Abraham zum Vater, deshalb kann bei uns gar nichts schiefgehen. Das ist ein großer Irrtum. Und dann Vers 11, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Und genauso ist es dann gekommen. Und Jesus kam, Vers 13, dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn, und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist so ein Bereich neben anderen, dieser Dienst des Johannes des Täufers, dass wir den Weg bereiten, in solchen Zeiten wie heute, dass er kommen kann, dass er kommen wird, auch in zukünftigen Monaten und Jahren, wenn wir hier Dinge tun, wenn gelehrt wird, wenn hier gebetet wird für Menschen, wenn hier Anbetungszeiten sind, dass der Geist Gottes sich bewegt, dass der Geist Gottes freie Bahn hat. Das kommt nicht von alleine und das ist nicht automatisch da. Es braucht diesen Dienst von uns. Und es braucht diesen Dienst von uns Männern, den Weg zu bereiten, dass eine Bahn da ist, dass in den Zeiten der Herr sich bewegt, dass Menschen geheilt werden, dass Überführung kommt, dass Wiederherstellung geschieht, dass die Botschaft Gottes ausgeht von hier. Es braucht diese Zeiten der Vorbereitung und der Proklamation, dass von hier Missionare und Apostel und Propheten ausgehen und dass wir Gemeinden gründen, dass ganze Städte auf den Kopf gestellt werden, genauso wie es im Wort geschrieben steht. Dass Paulus nach Ephesus kam, hat die Stadt komplett verändert. Das braucht diese Vorbereitung und das ist eine aktive Handlung von uns allen. Und dazu möchte ich uns rufen. Und ja, dafür wollen wir mutig sein und nicht mehr feige. Nicht mehr feige sein. Ich möchte einfach, dass wir, was Mut und Kühnheit betrifft, Jesus auch als Vorbild nehmen. Ich habe mir dieser Tage diese Stelle mehrfach angeschaut, wo Jesus in der Synagoge ist und ihm die Schriftrolle gereicht wird. Das will ich uns nochmal lesen. Er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Das ist sehr wichtig, dass wir das im Hintergrund haben. Es war also in der Synagoge, wo ihn alle kannten als Kind, wo er erzogen worden war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Schabbat-Tag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Es war der übliche Praxis in den Versammlungen, aus den Propheten oder den Mosebüchern vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war. Ihr Lieben, er fand die Stelle, weil er wusste, wo es steht. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Das ist das Zitat aus Jesaja. Als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing zu ihnen an zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen, und sie sprachen: Ist dieser nicht der Sohn Josefs? Jesus hatte den Mut, diese zentrale Prophetie von Jesaja. Und wer regelmäßig die Synagoge besuchte, war damit sehr vertraut, weil es wurde regelmäßig gelesen. Und er hatte den Mut zu sagen: Heute hat sich das Wort erfüllt. Ich bin der, der gesalbt ist. Ich bin's, und durch mich wird es geschehen. Und ich glaube, dass er diese Worte auslegte, weil hier steht, dass sie sich wunderten über die Worte der Gnade. Ich glaube, dass er inhaltlich über diese Dinge sprach und ihnen sagte, dass er derjenige ist, der vom Herrn gesalbt ist. Und ihre Reaktion, weil ihnen das zu starker Tobak war, zu dick aufgetragen: Moment mal, das ist doch hier der Sohn von Josef, der kleine Gung, der hier in der Synagoge erzogen wurde. Woher nimmt er sich das Recht, für sowas zu sagen? Und diese Haltung hat sie sehr zornig gemacht. Und sie wollten ihm ernsthaft am Rand der Stadt einen Abhang hinabstürzen oder in eine Schlucht. Das hat sie so verärgert, dass da einer kommt, der sich hinstellt und sagt: Das hat sich jetzt erfüllt, ich bin's. Das wird jetzt durch mich geschehen, genau das. Das hat sie so zornig gemacht, dass sie ihn dort an Ort und Stelle umbringen wollten. Das war mutig von Jesus, in seiner Heimatstadt diese Stelle zu lesen und über diese Stelle zu sprechen. Und es gibt so viele, viele Beispiele im Wort, wo die Männer und Frauen Gottes so mutig waren und nicht feige. Lasst uns nicht mehr feige sein. Lasst uns beten und aussprechen, die Herrschaft Gottes erheben. Lasst uns in unseren Gebeten, wenn die Richtung klar ist, von verschiedenen Seiten dasselbe Thema bebeten. Ich denke, das ist einige Jahre her, wo wir auch gesprochen haben über, wie finden wir raus, wo ist eine Leitung im Gebet. Ich glaube, der Jan hat mal eine Lehreinheit darüber gemacht, wo ich unterwegs war. Es ist nicht so schwierig, dem zu folgen, was der Heilige Geist tun will. Es ist ziemlich einfach. Und im Gilt gesprochen, wenn wir nacheinander Proklamationen oder Schriftstellen beten, dann muss man sich das vorstellen wie auf der Modelleisenbahn. Da gibt es eine Lok, das ist der Heilige Geist. Und da werden Wagen angehängt. Unsere Gebete sind die Wagen. Das heißt, ich hänge meinen Wagen an den letzten Wagen, der angehängt wurde. Ich kann mich erinnern, wir hatten als Modelleisenbahn H0 und die Kupplungen waren relativ anfällig. Und wenn man mir die Züge fuhr, haben die immer abgehängt. Das bedeutet, ich höre zu, was mein Vorbeter betet. Und während ich mir den Inhalt anhöre, habe ich ein Zeugnis vom Geist Gottes, das ist vom Heiligen Geist oder nicht. Wenn ich das Zeugnis habe, das ist vom Geist, dann weiß ich, dass mein Gebetsgüterwagen dort angehängt wird. Und ich bete weiter an dem Inhalt mit meinen Worten und mit dem Segment, was mir der Herr gibt. Also einer Leitung im Heiligen Geist zu folgen im Gebet, das bedeutet nicht, dass wir jetzt völlig irgendwie in uns sinken, bis wir irgendwo im Nirvana sind, in unserem Bewusstsein, und nur noch unsere sterbliche Hülle hier sitzt, sondern das bedeutet aktiv zuhören, wo geht das Ganze hier hin. Manchmal haben wir es auch erlebt in Gebetszeiten, wenn da mal ein Gebet an einem ganz anderen Zug angehängt wurde zwischendurch, dann war der nächste Beter oft im Geist sehr aufmerksam und hat einfach dort weiter gebetet, wo wir waren. Und das ist weder schlimm, noch ist das Sünde, noch ist der Gott irgendwie sauer drüber. Aber der Herr möchte, dass wir dort ja effektiver werden. Unsere Schlagkraft geistlich sich erhöht. Wir haben da dieses Banner mit Vermaurer von Brechen und Wiederhersteller von Straßen zum Wohnen. möchte das nochmal einfügen, das ist die Vision unserer Gemeinde. Ich hatte ein paar Gespräche in den letzten Wochen, wo das irgendwie nicht so bekannt war. Also dieser Bibelvers hängt da, weil das ganz am Anfang unserer Gemeinde der Herr uns gegeben hat als Kernbeschreibung unseres Auftrages. Also wir hängen unsere Gebete aneinander und es geht um einen Sachverhalt und wir kommen mit unseren Gebeten von verschiedenen Seiten und bleiben bei diesem Sachverhalt und vertiefen das und verstärken das und schieben danach und geben da Kraft dahinter mit unseren eigenen Worten und mit Schriftstellen. Was nicht hilfreich ist, wenn wir wissen, ja, wir wollen Schriftstellen oder wir wollen Wort Gottes beten und wir haben keine Schriftstelle in Gedanken und wir fangen an, in der Bibel zu blättern und zu suchen, was könnte denn jetzt ranpassen. Das ist nicht hilfreich, weil wir dadurch abgelenkt sind. Wir lesen dann eine ganze Menge und blättern weiter und blättern weiter und es gibt ja Menschen, die mehrere Dinge gleichzeitig tun können. Ich gehöre nicht zu denen. Und in dieser Zeit, wo wir also suchen, was wir vielleicht beten könnten, hören wir nicht mehr, was gebetet wird. Wir verpassen den Anschluss. Also, wir lesen im Wort in unserer Zeit zu Hause. Und der Heilige Geist hat einen Fundus Schriftstellen in uns angelegt oder lebendig gemacht. Und in einer Gebetszeit, zack, kommt die Stelle und die beten wir. Es ist wenig hilfreich, dass wir dann lange in der Schrift hin und her blättern, während die anderen weiterbeten und am Ende haben wir keine passende Stelle gefunden und das Gebet ist vorbei. Und unser Part ist nicht erfüllt. Auch in unseren Hausgruppen, wenn wir an einer Sache dran sind zu beten und die geistig voranzupressen, dann muss jeder Beteiligte seinen Part erfüllen, seinen Teil beitragen, wie in diesem Orchester. Gebetsorchester ist ein gutes Bild. Jeder hat seine Note, jeder spielt genau nach dem, wie der Heilige Geist leitet und trotzdem fügt es der Ganze zusammen, der Herr und der Dirigent ist da und hält das Ganze beieinander. Das ist ein aktiver Dienst, den wir als Körperschaft hier tun sollen und müssen. Sonst können wir nicht unsere Berufung, unseren Auftrag wahrnehmen. Sonst sind wir nicht in der Lage, dem eine Plattform oder einen Raum zu geben, was der Herr vorhat. Und das ist etwas, was nicht geschehen soll, dass wir irgendwie in diese allgemeine Bedeutungslosigkeit versinken, dass unsere Nachfolge ungefähr bis dorthin reicht, dass unser persönliches Leben halbwegs rund läuft. Es zeichnet geistliche Reife aus, und es zeichnet geistliches Wachstum auf oder ist ein Indikator für geistliches Wachstum, dass zunehmend, je länger wir dem Herrn folgen, unsere Kapazitäten für das sind, was der Herr durch uns tun möchte. Und dass zunehmend unsere Kapazitäten dafür frei sind, das zeichnet ein in Reife kommen aus. Genau wie im natürlichen Leben auch. Wenn ein Baby zur Welt kommt, dann ist das Baby mit Essen, Trinken und Schlafen voll beschäftigt und hat auch schwer zu tun. Und ein erwachsener Mann ist eine Menge in der Lage zu leisten, was weit über das hinausgeht, was seine eigene Versorgung, sein eigenes Essen und Trinken und Schlafen betrifft. Und genauso ist es im Geistlichen auch, dass unsere Kapazität, unsere Kraft, unser Hiersein zunehmend ausgerichtet ist. Herr, was hast du hier vor? Wo ist da mein Platz? Was gilt jetzt voranzubringen und was genau ist meine Aufgabe in dem Ganzen? Und der Geist der Welt arbeitet mit diesen Einschläfern und mit diesen Beschäftigtsein von Zeug und matt werden und irgendwie frustriert werden, unzufrieden sein oder was weiß ich. Jesus war mutig. Und ausgerechnet in der Synagoge, wo man ihn kannte als Kind, er liest diese Stelle und sagt, heute hat sich dieses Wort erfüllt, ich bin der, der gesalbt ist. Auch auf die Gefahr hin, dass ihre Reaktion so war, wie sie war, nämlich, dass sie vor Zorn ihn umbringen wollten. Es ist interessant, wenn wir weiterlesen, er sprach zu ihnen, ihr werdet jedenfalls dieses Sprichwort zu mir sagen, Arzt, heile dich selbst, alles, was wir gehört haben, dass es in Kapernaum geschehen sei, tu auch hier in deiner Vaterstadt. Dahinter ist diese Haltung, also wenn wir dir abnehmen sollen, dass du was Besonderes bist, dass du mehr bist als wir, dann musst du es schon hier beweisen. Also woanders irgendwelche Wunder, das genügt uns nicht. Hier bei uns wollen wir die Wunder sehen. Und er sprach: Wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, so dass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Sarepta in Sidon zu einer Frau, einer Witwe. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel, und keiner von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman der Syrer. Diese beiden Beispiele bringt Jesus, um den Juden zu verdeutlichen, dass in beiden Situationen Gott Dinge in seinem Volk nicht tun konnte, sondern nur mit Leuten anderer Völker, weil diese Witwe gehörte nicht zu Israel und dieser Hauptmann Naaman auch nicht. Er war ein Syrer, war kein Jude. Und Jesus hält ihnen vor, da sie nicht bereit waren zu dieser Zeit, schon damals, dass der Herr wirklich unter ihnen sein konnte, da der Boden nicht bereitet war, dass der Herr zu ihnen kommen konnte, geschahen die Dinge mit anderen Leuten. Und sie erkannten in dieser Rede, dass er auch sie damit meinte, die Einwohner von Nazareth. Und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Viele Aussätzige waren in Israel, aber gereinigt wurde nur ein Syrer. Und die Hungersnot war groß, aber der Herr hat nur eine Witwe in Sidon versorgt. Und das hatte etwas mit ihrem Herzenszustand zu tun. Und Jesus war mutig und hat das gesagt, hat die Wahrheit gesagt. Vor uns sind Jahre von Wachstum und ich glaube auch von starken Veränderungen, auch für manch einen persönlich von uns. Ich bin absolut überzeugt, dass wir in den kommenden Jahren einige Leute von uns in den vollzeitlichen Dienst gehen. Und das alles braucht die Vorbereitung in solchen Zeiten wie heute zum Beispiel. Lasst uns das sehen als ein wichtiger Teil dessen, was der Herr tut. Wenn wir das sehen in dem House of Prayer bei Mike Bickle oder in anderen Orten, wo der Herr sich bewegt, überall, wo der Herr sich bewegt, ist eine Vorarbeit der Beter und des Preisens und des Proklamierens der Herrschaft Christi und des Ausrufens der Wahrheit. Johannes musste kommen, bevor Jesus auftrat, damit Jesus wirken konnte und dann die Botschaft brachte: Heute ist das Reich Gottes nahe gekommen. Und demonstrieren konnte, Dämonen auszutreiben, als ein sichtbares Zeichen, dass das Reich Gottes nahe war. Noch nirgendwo vorher in der gesamten Schrift können wir das lesen, dass jemand hätte Dämonen austreiben können. Das konnte nur Jesus. Also wenn das hier dieser Ort werden soll, wo die Dinge geschehen und wo wir träumen können und ja im positiven Sinne fantasieren können, wie groß der Herr ist und wie groß Dinge geschehen werden, dass auch hier Menschen geheilt werden und befreit werden und Errettung geschieht, Beziehungen, Familien wiederhergestellt werden und, dann sind das die Bausteine dahin. Dazu möchte ich uns rufen, dass wir da hineingehen und jegliche Passivität und Feigheit ablegen und hinter uns lassen. Lass uns mal aufstehen und wir wollen zu Jesus kommen. Die Frommen sollen jubeln in Herrlichkeit und jauchzen sollen sie auf ihren Lagern. Lobpreis Gottes sei in ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand, um Rache zu vollziehen an den Nationen und Strafgerichte an den Völkerschaften, um ihre Könige zu binden mit Ketten, ihre Edlen mit eisernen Fesseln, um das schon aufgeschriebene Gericht an ihnen zu vollziehen. Das ist Ehre für alle seine Frommen. Das ist auch so eine Beschreibung aus Psalm 149. Herr Jesus, wir danken dir, dass du durch deine Gemeinde wirken willst und wirken kannst. Das ist so erstaunlich, Herr, dass du dich festgelegt hast, uns dazu zu rufen und dass du uns dazu wirklich brauchst. Herr, das bete ich, dass du diesen Wunsch in unser Herz pflanzt. Herr, dass dieser Wunsch einbrennen wird in unser Herzen, was nicht mehr erlöscht. Dass du durch uns persönlich die Weisheit Gottes bekannt gibst. Bitte vergib uns, wo uns das gleichgültig war. Vergib uns das bitte, Herr. Herr, wir wollen heute Morgen umkehren von aller Feigheit, zögerlich sein und passiv sein. Herr, vergib uns diese Idee, dass wir da irgendwie schon ganz tief drin sind. Ich glaube, Herr, dass wir da am Anfang sind und dass du uns noch viel, viel tiefer hineinführen möchtest. Heiliger Geist, das begehren wir. Ich bitte dich, reinige uns durch dein Blut, Jesus, wo Feigheit einfach uns geprägt hat und Spuren in uns hinterlassen hat. Vergib uns einfach, ja, wo wir Gelegenheiten versäumt haben, wo wir nicht deine Herrschaft erhoben haben, wo wir nicht gebetet haben, wo wir nicht ausgesprochen haben, was die Wahrheit ist. Vergib uns übermäßiges mit uns selber beschäftigt sein, Herr. Herr, du hast uns auch gerade jetzt solche Vorbilder hergebracht, wie den Peter und die Becky Franz, wo ihre persönlichen Dinge nicht das ist, worüber sie den ganzen Tag nachdenken. Wo sie brennen, dein Reich auszubreiten, voranzubringen. Und ich danke dir, Herr, für solche starken Vorbilder. Und wir können sehen, Herr, wie gut du sie auch versorgst und wie sie selber keinen Mangel haben, weil du so treu bist. Vergib uns, Herr, wo wir dieser Angst Raum gegeben haben, dass wir selber zu kurz kommen oder auf der Strecke bleiben. Vergib uns Feigheit, Herr. Ich bete, dass du uns Männern Feigheit und Passivität vergibst. Und ich bete, dass du uns davon völlig frei machst. Herr, wir wollen heute unseren Platz vor dir neu einnehmen. Wir wollen das festmachen vor dir, dass wir unsere Stimme erheben, so wie es dein Wort sagt. So Männer zusammenkommen und heilige Hände erheben. Wir glauben dir, Herr, dass das etwas zu bedeuten hat, was aus unserem Mund kommt in Gebetszeiten. Und ich möchte einen Moment still sein und einfach jedem die Gelegenheit geben, das auch selber beten zu können und zu sagen, ich nehme meinen Stand ein und ich werde überwinden eine verkehrte Zurückhaltung oder das irgendwie gebremst oder zögerlich sein. Ich werde das überwinden. Ja, Herr, wir stimmen damit überein, dass du gesagt hast, dass deine Berufungen heilig sind, dass sie dich nicht gereuen, dass du sie nicht zurücknimmst. Wir wollen das heute neu festmachen vor dir, Herr. Wir sagen Ja zu dem, wo du uns gerufen hast. Und wir wollen das entdecken, wenn es noch unklar ist. Wir bauen darauf, Heiliger Geist, dass du uns offenbarst. Wir wollen danach suchen. Danke, Herr, dass du eine hohe Bestimmung auf unser aller Leben gegeben hast, auf jedes Leben hier. Danke, lieber Vater, dass ein Sinn von dir herkommt und dass wir nicht irgendwo hinleben, sondern zu diesem Ziel hin, dass du kommst, Jesus. Und dass du uns brauchst und deinen Reich, um zu regieren und dass du uns einsetzt. Danke, Herr, für diese großartige Zukunft und die Aussicht. Herr, danke, dass wir das haben können, hier inmitten von der Vergeblichkeit und Sinnlosigkeit. Das wollen wir wertschätzen und nicht gering achten. Ich danke dir, Jesus, für all das Gute, was du ausschütten möchtest hier an diesem Ort. Was du bereithältst, dass dein Heil fließt, dass einfach dieser Strom der Gnade fließt von deinem Thron. Du bist gekommen, um Gnade und Wahrheit zu bringen, Jesus. Herr, das wollen wir lernen und dort wollen wir stärker werden. Dass wir das beten und proklamieren, was du möchtest. Wollen Worte sprechen, die du gebrauchen kannst und die eintreffen werden. Und es wird genauso geschehen. Danke dafür, Jesus. Danke, dass du ja in so einer Zusammenarbeit interessiert bist. Dass wir für dich nicht Marionetten sind an Fäden, sondern ein Gegenüber. Und du bist unser Haupt, unser Hauptmann, Herr. Das ist so gut, Jesus. Weil du die Verantwortung hast, kann es nicht schiefgehen, Herr. Weil du vorangehst. Dafür ehren wir dich, Jesus. Herr, will wirklich deinen Segen aussprechen über uns alle. Das Segen kommt ganz neu in unser aller Herzen, in Form von einem neuen Angespornsein, nach unserer Berufung zu suchen und zu forschen und Offenbarung zu erhalten. Das Segen kommt jetzt in unsere Herzen in der Form, dass wir neu brennen für die Pläne Gottes. Dass wir neu sehen, ich habe einen Teil in dem Ganzen und diesen Teil fülle ich aus. Danke, Jesus, dass du dieses Bauwerk baust, diesen heiligen Tempel aus lebendigen Steinen. Du bist der weise Baumeister, Jesus, und dir geben wir uns hin, dass du uns einbaust, wie du es möchtest, und dass etwas weiter wächst zu deiner Ehre, Jesus. Amen. Amen.